Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mental Darts Master, deinem Podcast für mentale Stärke. Und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, denn ich habe heute was für euch. Ich habe es keinem im Vorfeld verraten, wie ich das sonst gemacht habe, aber ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen Gast eingeladen. Wir haben das schon ein bisschen im Vorfeld geplant gehabt, hinter verschlossenen Türen hätte ich fast gesagt. Umso schöner freue ich mich, dass er heute dabei ist. Olli ist da. Oliver Klein, ein geschätzter Kunde und mittlerweile auch Freund von mir, würde ich sagen. Sehr schön, dass du dabei bist, dass es heute klappt.
Ja, grüß dich, erstmal. Ich habe auf jeden Fall Bock. Wir haben uns ja schon mal vor ein paar Monaten zusammengesetzt und haben gesagt, yes, wir müssen mal was aufnehmen. Und yes, ja, ich freue mich, dass es heute jetzt mal klappt.
Yes, ganz genau. Du bist ein bekannter Hund in der Dart-Szene. Ich würde sagen, wahrscheinlich viele auch der Hörerinnen und Hörer kennen dich und kennen deinen Namen, denn du fliegst auf vielen PDC-Turnieren rum. Und aber für alle, die sich vielleicht nicht so gut kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wie lange spielst du schon Darts? Wie alt bist du überhaupt? Und was sind das so für Turniere oder wo kann man dich vielleicht antreffen?
Ja, also ich bin 25, bin jetzt seit 10 Jahren am Dartspielen, mit 15 in der Kneipe, wie so klassisch angefangen, okay, mit E-Dart durch den Vater. Und ja, inzwischen dann halt beim Stildart gelandet auf den Turnieren, mehr eingelesen, mehr kennengelernt, mehr Erfahrung, und dadurch fährt man dann auf einmal mehr. Man wird besser, man hat mehr Bock und ja.
Du hast aber auch eine Pause eingelegt, ne?
Ich hatte eine Pause, ja. Während Corona habe ich gar nicht mehr gespielt und habe dann nach der Pause den Switch vom E-Dart zum Stildart gemacht, ne? Und
gab's einen bestimmten
Grund? Hab
dann quasi
von neu angefangen, kannte niemanden. Ja gut,
okay, gab's dann bestimmten Grund, dass du auf Stildart gewechselt bist?
Ja gut, der Grund war halt, ne, ich hab eine Pause gemacht, klar, aber trotzdem hing die Scheibe ja irgendwo im Zimmer, ne? Im Kinderzimmer damals noch, ne? Und dann hat man sich halt irgendwann mal wieder drangestellt und dann hat das halt irgendwie eins zum anderen geführt, ne?
Ja.
Durch Corona haben die viele Gaststätten zugemacht, wo man gerne hingegangen ist, ne?
Ja, okay,
und
verstehe.
Dann war
eh
mehr der Sport zu Hause, sag ich mal, auf dem Board. Und
man muss sagen, dein Neustart hat auch nicht so schlecht funktioniert. Also du bist ja grundsätzlich gut unterwegs. Aber dazu kommen wir gleich, denn auch wenn wir einen Gast haben, soll unser Konstrukt dieser Folge nicht einbrechen, sondern der Podcast, das habe ich dir im Vorfeld auch gesagt, Olli, der steht auf 3 Säulen. Und zwar, erste Säule ist immer mein mentaler Moment der Woche. Und vielleicht hast du auch einen Moment der Woche, der dir im Gedächtnis geblieben ist aus der letzten Woche. Ich habe auf jeden Fall gleich einen. Dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Das bist heute du. Du bist der Star der Folge. Um schon mal ein bisschen Vorschusslorbeeren zu geben. Und am Ende, wie immer, ein Takeaway, etwas, was alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können. Hast du einen mentalen Moment der Woche direkt parat oder soll ich erst so mit meinem raushauen?
Ja, pass auf, also du hast mich ja eingeweiht, ne, dass sowas kommt. Ich habe mir natürlich nichts überlegt, aber wir haben jetzt hier gar keinen mentalen Moment der Woche, würde ich sagen, sondern ich war ja jetzt auch vor anderthalb Wochen auf der Challenge-Tour. Und ich muss sagen, das war einfach ein mental sowie sportlich krankes Wochenende von Daniel Klose, was der Mann da gezockt hat und da aufgespielt hat. Ich weiß nicht, wie das geht. Der Mann hat, glaube ich, der hat 2 Finals gespielt und hat, glaube ich, an dem ganzen Wochenende 2x unter 90 gespielt. Also wie das geht, muss er mir mal beibringen und dann kann ich das in Zukunft auch machen. Aber das würde ich einfach mal so als meinen Moment, weil ich halt auch live dabei war, in der Halle, mitnehmen.
Ja, definitiv. Richtig, richtig guter Moment. Und vor allem ist es ja auch so, dass Daniel Klose ja auch die Möglichkeit hat, sich wieder die zur WM, glaube ich, zu kommen oder die Tourcard zu holen über die Challenge Tour. Eins von beiden, was ist es?
Beides.
Beides sogar. Ja, okay,
also
beides
der hat sich
sogar.
Jetzt, ich weiß nicht, ob er gerade auf beidem steht. Ja. Der ist, glaube ich, jetzt auf Platz 4. Ist auf jeden Fall beides greifbar. Ja. Turcat wird, glaube ich, sehr schwer, weil da der Abstand so groß ist, aber die WM ist auf jeden Fall drin.
Aber WM, und ne? WM war das, was vordergründig ist, weil dann würde auch in der Next Gen nämlich ein neuer Platz frei werden quasi, so weil der die Next Gen ist ja, glaube ich, auch theoretisch qualifiziert, aber wenn er sich natürlich über die Challenge Tour schon qualifiziert, dann wird in der Next Gen wieder ein Platz frei. Und aber das ist ja etwas, was viele vielleicht, wenn auf einmal was zum Greifen nahe ist, brechen ja eher viele ein. Und das habe ich auch verfolgt. Das war verrückt konstante Leistung. Das stimmt.
Ja, also
definitiv. Sehr guter Moment. Generell. Sehr gut. Ich habe mal wieder einen Moment aus meinem persönlichen Coaching-Bereich, und zwar der kam gar nicht aus dem Darts, und zwar ich habe eine neue Spielerin, die kam zu mir, die ist Tennisspielerin, also meine eigentliche Sportart, und die kam zu mir, die ist 15 und hat gesagt, ich hatte einen kompletten Zusammenbruch auf dem Tennisplatz mit Schläger durch die Gegend schmeißen und so weiter, und die Mutter war kurz davor, sie vom Platz zu holen und vorher quasi zu disqualifizieren, wenn es der Oberschiedsrichter nicht gemacht hätte. Und die hat jetzt am vergangenen Wochenende ihr nächstes Turnier gespielt. Und was wir gemacht haben im Vorfeld war, ihr vor allem einen Plan zu geben. Einen Plan zu geben, wie sie spielen soll. Das ist im Tennis natürlich leichter als im Darts, weil es da auch ein bisschen um Taktik geht. Aber vor allem auch, wie sie sich verhalten soll. Das heißt, wir haben Muster durchgespielt. Wenn das passiert, wie reagiere ich da drauf mit der Körpersprache? Wenn das passiert, was mache ich dann? Und sie hat mir jetzt gespiegelt, dass das so gut für sie funktioniert hat, dass sie sich so viel besser im Griff hatte und das ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Also es hat sich für sie nicht angestrengt angefühlt, sondern eher natürlich und automatisch. Und das ist schon cool. Wenn du gerade mit 15, wo man natürlich, sag ich mal, vielleicht noch ein bisschen emotionaler auch ist, das so hinkriegt. Und da sieht man wieder, dass so kleine Sachen wie einfach sich einen Plan machen, mal so ein bisschen drauf vorbereiten. Und ich glaube, gerade dieses mentale Vorbereiten, wie will ich auf gewisse Situationen reagieren, das ist eben auch etwas, was für Dartspieler ganz interessant ist. Und war mein mentaler Moment als Coach diesmal tatsächlich einfach, was schön war, wenn Dinge so umgesetzt werden. Dinge umsetzen, da kommen wir auch bei dir dann dazu, denn wir arbeiten jetzt auch seit...
Haben schon ein bisschen. Wann war ich bei dir, wo wir dort angefangen haben? Ist jetzt auch schon über ein Jahr. Ja, ein Jahr ist auf jeden Fall.
Über ein Jahr, ne? Irgendwann letztes Jahr im Sommer, glaube ich, oder so, ne? Glaube ich.
Ja.
Irgendwann, haben wir uns bei der Sapphire Darts Tour, finde ich, noch getroffen gehabt?
Kann auch sein.
Danach? Weiß ich nicht genau. Ist auch egal. Aber da kommen wir, wie gesagt, auch noch dazu. Weil ich jetzt gerade über meinen mentalen Moment der Woche gesprochen habe. Bereitest du dich auf deine einzelnen Spiele entsprechend vor? Wenn du jetzt hast schon gesagt, du bist zum Beispiel auch auf der Challenge-Tour unterwegs oder auch wenn du jetzt, du hast Ranglisten-Turnier jetzt wieder gespielt am Wochenende und auch sehr erfolgreich gespielt. Aber bereitest du dich auf deine Spiele in irgendeiner Weise vor?
Ja, kommt immer drauf an. Ne? Also ist unterschiedlich, sag mal so, wenn ich jetzt in England bin und die Challenge-Tour spiele, ist was anderes, als wenn ich jetzt ein Ranglistenturnier, was eine Stunde weg ist, spiele. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich sag mal so, wenn man nach England fliegt, beginnt die Vorbereitung ja schon ein paar Tage vorher, ne? Wenn man rüberfliegt. Manche haben ja auch Probleme damit. Na, ich muss jetzt sagen, hatte auch noch nie Probleme mit dem Flughafen, mit dem Flug generell. Mhm. Eigentlich immer alles. Bis auf ein, zwei Stündchen Verzögerung immer alles gut. Okay. Nee, aber ansonsten, die Vorbereitung beginnt da halt schon einfach ein bisschen früher, ne?
Ja.
Und ich würde sagen, was ich aktiv dafür tue, ist einfach wirklich nicht zu viel spielen.
Mhm. Spannend.
Mental gesehen auch. Weil, also mental gesehen ist vielleicht falsch gesagt, ne? Aber zu viel spielen, wenn man dann auch nicht trifft, ne? Ich sag mal so, ich bin gern, das hat, wurde auch öfter mal schon gesagt, ne? Wenn es einfach nicht läuft, dann lass es. So, wenn ich mich zu Hause ans Watch zum Trainieren und es läuft nicht und es keinen Spaß macht, dann brauche ich auch nicht weiter trainieren. Was will ich denn dann trainieren? Deswegen, ich bin da eher, dass ich dann auch jetzt unbedingt so vor so einem großen Turnier, ne? Ich stelle mich da nicht 3 Tage vorher nochmal jeden Tag 2 Stunden ans Board, sondern so wie es halt läuft und so wie es halt auch sich gut anfühlt, so trainiere ich dann.
War das schon immer so oder hast du das irgendwann geändert?
Nee, das war eigentlich schon immer so. Also ich hab's damals, als ich damit angefangen habe, diese größeren Turniere zu spielen, da habe ich schon immer noch vorher, ne, so viel wie es geht, spielen. Aber das ist irgendwie, ist halt auch Quatsch, weil Dart ist eine Tagesform und jeder Tag ist anders beim Dart. Und mir ist viel wichtiger, früh in der Halle zu sein und dann mich ordentlich einspielen zu können, sagen wir mal eine Stunde, anderthalb, dass man da auf jeden Fall seine Zeit hat, seine 2, 3 Lieblingssongs hören kann, dabei sich ein gutes Gefühl erarbeiten kann. Und dann läuft das Turnier viel besser, als wenn ich mich 3 Tage vorher nochmal hinstelle, wo es überhaupt nichts mit dem aktiven Turnier zu tun hat.
Ja. Okay.
Also wenn du es darauf runterrechnest, beginnt meine mentale Arbeit an Bord 2 Stunden vorher in der Halle.
Ja, aber das ist ja auch...
Wenn ich da bin.
Ja, aber das ist ja auch eine gewisse Vorbereitung. Das heißt, du bist aber früh genug da, um dich dann dort entsprechend auch, sage ich mal, den Umständen auch zu akklimatisieren, erstmal anzukommen und da dann deine Zeit zu investieren. Ich bin auf jeden Fall bei dir und finde das auch einen sehr, sehr spannenden Punkt, den du gesagt hast. Du musst in der richtigen Energie, in der richtigen Stimmung trainieren. Auch Kobe Bryant hat das übrigens mal gesagt. Kobe Bryant hat auch mal gesagt, es kommt am Ende nicht auf die Anzahl der Stunden an, die du trainierst, sondern auf die Anzahl der Stunden, bei denen du mental, also vom Kopf her, auch anwesend warst beim Training. Wenn du gar nicht anwesend bist beim Training oder wie du sagst, es macht keinen Spaß und du versteifst dich auf irgendwas, dann bringt das ganze Training nichts. Na, und der Eindruck soll jetzt bitte nicht entstehen, dass ihr ständig ein Trainings gibt, wenn man was irgendwie ein bisschen schwieriger ist. Aber ich verstehe total, was der Olli meint, dass er sagt, hier, pass auf, wenn das jetzt gerade mal nicht funktioniert, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, dann lege ich halt die Darts weg.
Man muss aber auch dazu sagen, dass ich aktuell wirklich 2 bis 3 Turniere pro Woche spiele oder so, Liga.
Das kommt auch dazu, klar.
Und das natürlich das beste Training ist, was du haben kannst. Und ich meinte das eben dann natürlich nur noch zusätzlich dazu.
Ja, klar.
Ne? Also wenn ich dann zu Hause mal Lust habe, dann spiele ich. Und wenn es läuft, dann macht es ja auch Bock. Also ich meine, wenn es hier zu Hause läuft, dann hast du da halt auch gute Scores, gute Legs dabei.
Ja. Und übrigens genau das hört man ja auch über Luke Littler. Keine Ahnung, ob's stimmt. Am Ende, was hinter verschlossenen Türen bei dem zu Hause oder was weiß ich stattfindet, wissen wir eh nicht genau. Aber der spielt sich wohl vor Ort auch nicht jetzt ewig lang ein, zum Beispiel. Oder angeblich würde er nicht so viel trainieren. Ja, aber wann denn auch? Also wenn bei dem normale Saison ist, dann spielt er jedes Turnier bis zum Sonntagabend, dann ist am Ende unter der Woche vielleicht noch Pro Tour. Gut, da hat er jetzt einiges ausgelassen. Jetzt heute spielt er. Er hat leider den Arno rausgenommen, habe ich vorhin gesehen.
Ich weiß gar nicht, wie es läuft. Ich habe nur gesehen, dass Leon leider raus
ist. Ja, ich hab's durch Zufall eben noch gesehen. Und dann beginnt für ihn schon wieder das nächste Turnier. Im Frühjahr ist Premier League, dann ab Donnerstag. Das heißt, wann soll denn der noch trainieren? So ungefähr. Ja. Na, also das ist im Endeffekt genau das, was du auch sagst. Und wichtig ist auch, und das zeigt ein bisschen auch deine, glaube ich, Stärke, die du mittlerweile für dich auch erarbeitet hast, dir erspielt hast. Für dich ist kein Problem, wenn du auch mal ein bisschen weniger trainiert hast oder weniger gespielt hast. Das rüttelt jetzt nicht automatisch an deinem Selbstvertrauen. Ja, wenn du jetzt ein paar Mal ein Doppel oder ein Triple oder was auch immer nicht getroffen hast oder keine 180 in dem Training jetzt dabei war, dann rüttelt das nicht an deinem Selbstvertrauen. Oder?
Nee, also das ist es halt nicht. Ne? Ich bin tatsächlich so, ich habe die Scheibe ja nah hängen, wenn man sie zu Hause hängen hat. Ne?
Ja.
Man geht schon jeden Tag mal ein bisschen kurz hin, ein paar Pfeile werfen, aber das ist kein Training. So, ich guck dann kurz mal, geht der Wurf noch? Ne? Funktioniert alles noch? Okay, funktioniert, passt. Aber ich bin da wirklich lieber so, dass ich mich an den Turniertagen damit beschäftige, wie mein Wurf ist, wie mein Gefühl ist, dass das Gefühl auch gut ist.
Ja.
Ne? Und dann läuft das automatisch, sag ich mal. an den Tagen. Wenn das Gefühl da ist und der Dart fliegt, dann muss man nur gucken, dass man halt eben nicht abkackt und da aus diesem Tunnel rauskommt, ja. Sondern versucht einfach, so lange wie es geht, drin zu bleiben.
Ja.
Jetzt am Samstag hat es mal geklappt bei mir, dass ich bis zum Ende mal spielen konnte, das Turnier. Aber ich kenne das ja auch, dass es dann einfach spielst du, Viertelfinale, geil, Halbfinale, gar nichts mehr. Ja, weil das Gefühl auf einmal weg ist und auf einmal nichts kommt, der Gegner spielt 3-4 gute Legs und das Ding ist weg.
Ja, absolut.
Das ist halt Dart, aber ich habe inzwischen einfach einen gewissen Standpunkt dazu, dass ich das auch so einordnen kann. Ne?
Ja. Was war am Wochenende los? Nimm uns alle mal ein bisschen mit. Ich weiß es ja, aber nimm die Hörer mal ein bisschen mit. Was war am Wochenende?
Ja gut, Wochenende war Saisoneröffnung, Ranglistenturnier 1, Rheinland-Pfalz. Mhm. Und da konnte ich endlich mal mein Spiel durchbringen und das Ding auch bis zum Ende ziehen und gewinnen.
Yes, sehr geil. Sehr geil.
Ja.
Was war es für ein Gefühl am Ende?
Ja.
Wie hast du dich gefühlt beim Matchstart im Finale?
Eine Erleichterung. Der Tag war echt lang. Wir haben um 12 angefangen, wir waren um 10 fertig. Das sind wieder 10 Stunden Dart.
Ey, ich sag's immer, das ist so brutal.
Ja, das ist schon sau anstrengend. Und ich hatte dann das Finale auch noch gegen einen Mannschaftskollegen. Der Modus wurde nochmal erhöht. Wir haben First to Six, also Best of 11 gespielt im Finale. Und das war dann einfach nur anstrengend. Und als ich das Break hatte zum 5-4, zum 5-4, genau, war eine große Erleichterung, als ich dann das 6-4 gemacht habe.
Ja, das glaube ich. Hast du die Anspannung gespürt vor deinem Matchstart?
Nee, im Finale gar nicht tatsächlich. Also im Finale war die Anspannung, also da war es, ich war locker wie noch nie in diesem Finale. Stark. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich konnte einfach werfen. Ja.
Cool.
Hab dann auch in dem Finale zum 2-2. Das war eigentlich der Moment, der mir das Spiel gewonnen hat. 126 rausgenommen, nachdem Elias verpasst hat.
Mhm.
Ja, erster Satz war Single 19, hat so geschickt, ich musste zur Seite, hab den dann irgendwie ins Triple bekommen, bin zurück und dann mitten ins Bull. Ja.
Geil.
Das war sehr auf jeden Fall der Moment des Finals, sag ich mal, weil es war dann 2-2, dann bin ich in Führung gegangen. Oder er und ich bin dann 4-3 in Führung gegangen, keine Ahnung. Ich habe es am Ende gewonnen und
das ist alles, was zählt.
Das ist alles, was zählt, so ist es.
Ja. Sehr gut. Und dein Weg war ja kein leichter. Also jetzt nicht bezogen auf das Turnier, sondern du bist ja, hast vorhin schon gesagt, seit 2023 bist du aktiv in dem Steelboard-Bereich unterwegs. Und wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, als wir zusammenarbeiten. Wir haben ja auch schon vorletztes Jahr, glaube ich, war das schon auf dem My Dart Coach Championship.
Ja, irgendwann haben wir uns unterhalten, auf jeden Fall.
Auch schon mal gequatscht gehabt. Und wieso bist du immer dran geblieben? Also es war ja, wie du hast ja schon beschrieben, ne? Du hast ja nie oder selten schlecht gespielt, so grundsätzlich, sondern du wusstest irgendwie immer, da ist was drin. Na, du hast gewusst, ich kann mit so einem Leon auch mithalten und kennst die Jungs ja auch alle irgendwie. Aber du hast vorhin auch gesagt, aber dann war irgendwie irgendwann, in welcher Runde auch immer, war auf einmal die Luft raus. Aber wieso bist du dran geblieben? Und hast nicht irgendwann gesagt, leck mich.
Ja, gut, das erste ist Ehrgeiz, Wille und Spaß am Sport einfach, ne? Also ich sag mal so, ich würde kein Dart spielen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Mhm. Sonst hätte ich auch nicht wieder angefangen. Ich habe im Endeffekt ja auch nur damals aufgehört, dadurch, dass die Gaststätten geschlossen wurden. Dadurch bin ich zum Stil halt gekommen, also war ja doch alles irgendwie okay.
Ja.
Aber ich bin jung, ich habe einen festen Job, doof gesagt, ne? Ich kann mir das einfach erlauben, was ich tue, auch wenn ich lange nichts einspiele oder die Turniere nicht so gut laufen, ne? Auch wenn ich mal ein Loch habe. Aber der Spaß ist dann ja trotzdem noch da, beziehungsweise war da, ne, kommt immer wieder, ne, es ist, jeder Spieler hat diese Phasen, dass es einfach mal keinen Spaß macht da und
ja.
Wie geht man durch diese Phase durch? Keine Ahnung, muss jeder für sich selber gucken.
Ja.
Es gibt einen Weg, ja, für mich war der Weg oft einfach mal die Pfeile eine Woche liegen lassen, einfach mal was anderes machen und dann wieder mit einem neuen Gefühl da anzugehen.
Ja.
Ja, aber jetzt gerade läuft es halt einfach sehr gut und ich muss sagen, ich überspiele mich halt einfach nicht. Ne? Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, den viele vielleicht auch können, aber viele macht es natürlich auch kaputt, weil wenn du zu viel spielst, ist es nie gut. Ja.
Ja.
Ich meine, das ist kein Sport, sage ich mal, der jetzt körperlich anstrengend ist, wenn du dich 6 Stunden ans Board stellst, kannst du schon machen. Aber vom Kopf her ist es super anstrengend, weil im Endeffekt zehrt irgendwann jede schlechte Aufnahme an dir, wenn
absolut.
Du so weitermachst und ja, deshalb.
Und du kannst die Konzentration ja auch gar nicht so lange aufrechterhalten. Ich sag das immer jedem, der bei mir ist, nach einer Stunde ist nachweislich bei allen von uns geht irgendwann mal die Konzentration ein bisschen runter. Und das heißt, selbst wenn ich länger spiele, schon gleich ein Takeaway hier, baut euch Pausen ein, ja, zumindest kleine. Und wenn es mal die Pipi-Pause ist, was zu trinken holen, ein Lied anhören, irgendwas anderes. Und der Punkt des Überspielens ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den du sagst, weil du kommst auch nicht in dieses Verkrampfen rein, ne, sondern dieses Versteifen rein, sondern ohne Spaß geht's nicht, da hast du vollkommen recht. Es macht nicht immer Spaß, aber der muss trotzdem irgendwo über allem so ein bisschen schweben. Ne? Also wenn man so vollkommen den Spaß am Ganzen verloren hat, dann geht's nicht. Und dann ist man, glaube ich, auch eben nicht leidensfähig am Ende. Leidensfähig in Anführungszeichen. Ne? Also ich glaube aber, ein wichtiger Punkt ist für dich auch, dass du weißt, okay, ich habe aber auch noch andere Sachen, die mich ausmachen und du definierst dich vielleicht nicht nur übers Darts oder Darts muss dich jetzt ernähren im schlimmsten Fall, sage ich mal.
Ja.
Ne? So, das heißt, es ist ärgerlich, es kratzt dich, aber auch nicht ewig, oder?
Nee, hat's vorher, hat's früher, aber tut's nicht mehr. Also egal, wo ich hinfahre, ist es an manchen Turnieren klar, da fährst du hin, denkst ja, ich muss das Ding gewinnen, wenn man sich die Teilnehmerliste anguckt. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt so. Ne? Irgendjemand ist dann da, kann auf einmal doch Dart spielen oder wie ich eben schon mal kurz gesagt hatte, dann hat man mal 5 schlechte Minuten, der andere hat 5 gute Minuten und das Spiel ist weg. Ja, das ist jetzt auch bei der PDC Start Serie, die jetzt ja neu angefangen hat.
Ja.
Die habe ich ja jetzt auch schon 3-mal gespielt, werde sie morgen nochmal spielen.
Mhm.
Ich habe da auch, ne, musste dann auch, 2-mal habe ich das jetzt schon erlebt, erstes Spiel direkt verloren. Ja, dieses Best of 3 ist halt tödlich. Ja, da hast du 2 schlechte Legs und du bist weg.
Ja.
Und da muss man dann halt einfach gucken. Ich konnte jetzt bei beiden Turnieren jeweils dann halt meine restlichen Spiele immer gewinnen. Weil dann vielleicht auch einfach der gewisse Schalter kommt, oh, jetzt ist quasi schon K.O.-Phase, weil wenn ich noch eins verliere, bin ich raus.
Ja. Ja.
Dann spielt man auch nochmal ein bisschen besser, sage ich mal, wenn man sich konzentriert, voll dabei ist und das auch will. Und ich glaube, diesen Willen habe ich gerade und deswegen kann ich auch gerade meine Spiele so gut es geht gewinnen. Ne? Auch wenn es nicht immer schön ist, manchmal auch ein bisschen dreckig, aber egal.
Ja.
Gewonnen ist gewonnen so und das ist das, was zählt. Und das ist, glaube ich, was vielen fehlt auch.
Ja, absolut. Was heißt für dich dreckiger Sieg?
Ein dreckiger Sieg ist unter 70, aber trotzdem gewonnen.
Mhm. Ja?
Nein, einfach keine schönen Spiele. Ne? Also wenn das Spiel einfach wirklich nicht schön ist, keinen Spaß macht. Ich meine, einen gewissen Anspruch hat man ja trotzdem immer an sich selbst. Und wenn das einfach nicht läuft, man dann aber trotzdem irgendwie das Ding noch durchkriegt, dann ist das natürlich auch schön, irgendwie.
Wie gehst du im Spiel mit so einer Situation dann um? Jetzt bist du, nehmen wir uns mal mit, du bist in so einem dreckigen Spiel drin, du merkst,
ich hatte jetzt ein ganz schönes Spiel, da bin ich nämlich fast am Samstag auch in der ersten K.O.-Runde rausgeflogen.
Ja.
Ich lag direkt 3-1 hinten. So,
ja.
Geht bis 4. Das ist, da bist du dann schon sehr in dem Moment, oh, Mist, ne? Bei mir ist der Schalter umgeklickt, ich konnte das Spiel noch drehen, das war aber auch kein dreckiger Sieg, ich habe 12, 15, 17 dann gespielt zum Sieg.
Das war einfach gut gespielt,
Das war einfach von mir gut gespielt, deswegen würde ich, ne, aber hätte ich das noch irgendwie anders gewonnen, sage ich mal jetzt mit 24, 25 und 27, das fände ich dann schon irgendwie, wäre ein härteres Ding gewesen für den Kopf, sage ich mal. Absolut. Weil so Spiele gewinnt man auch nicht gern. Ne? Also ich meine, wenn der Gegner am Anfang besser spielt und man sich irgendwie doch noch durchschmuggelt, dann ist das zwar schön, aber für den Gegner fühlt sich, man weiß genau, wie es sich für den Gegner anfühlt, sage ich mal. Ne? Und
wir kennen auch die andere Seite, dann,
ja. Ja, so ist es.
Ja. Ja. Aber heißt für dich, also dreckiger Sieg im Anführungszeichen natürlich, ne? Das heißt, im Endeffekt, du merkst, du spielst nicht so gut heute, du merkst, es läuft nicht so von alleine, aber wie schaffst du es trotzdem, diesen Moment vielleicht dir das trotzdem zu holen? Bleibst du einfach, versuchst du einfach irgendwie in Touch zu bleiben, nicht genervt von der Körpersprache her zu reagieren oder wie gehst du mit so einer Situation um?
Ja, also ich versuche grundsätzlich keine Körpersprache am Boss zu
zeigen. Okay.
Nein, also ich habe einfach sehr wenig Körpersprache. Mhm. Vor allem, wenn ich im Tunnel bin, dann ist bei Positiv- und bei Negativsachen eigentlich kaum eine Reaktion.
Ja.
Ja, aber ich sag mal, dieses, was war jetzt die erste Frage? Du hattest noch
wie du quasi das schaffst, in dieser Situation quasi drin zu bleiben, obwohl du nicht so gut spielst.
Ja, ich versuche mich dann halt auf die wichtigen Momente zu konzentrieren im Spiel. Ne? Ich sag mal so, es gibt auch beim Dart halt gewisse Punkte, Anwurf, ne? Break, Bull gewonnen und High Finish, die halt einfach das Spiel so gestalten, wie es halt ist und so macht's ja auch Spaß. Aber dann musst du halt in den gewissen Momenten auch da sein einfach, ne? Also ich meine, wenn ich das Leck anfange mit 28, 35, 26, mich aber trotzdem noch irgendwie mit einer 180, 100 in den Finish-Bereich stelle und vor dem Gegner und dann ausmache, so, dann ist es trotzdem ein gutes...
Nicht das Traumleck, aber irgendwie
genau,
geholt.
Genau, aber es ist halt trotzdem irgendwie geholt. Ne? Also irgendwie in den wichtigen Momenten dann trotzdem noch die Konzentration und Anspannung zu haben, das Ding dann zu machen. Hm. Das ist so dann in den Momenten, wie man das vielleicht gedreht kriegt. Ne? Weil man sollte sich auf gar keinen Fall halt auf diese schlechten Aufnahmen dann konzentrieren. Also es sollte immer irgendwie das Ziel im Vordergrund sein. Egal, ob es jetzt 0-0 steht, 2-0 für mich selbst, 2-0 für den Gegner, was auch immer, sollte immer der Sieg irgendwie im Vordergrund stehen und der Weg dahin ist klar. Wenn ich Bull gewinne, muss ich meine Anwürfe durchbringen. Wenn ich Bull nicht gewinne, muss ich einen Break schaffen. So.
Ja.
Und das muss man versuchen, irgendwie ans Board zu kriegen. Und wenn es mit Ach und Krach ist, aber am Ende zählt der Sieg halt, ne?
Sehr gut.
Und nicht, ob da jetzt 80 oder 60 an Bord steht.
Absolut. Da hast du vollkommen recht. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den aber auch ganz, ganz viele auch noch verkehrt machen und wo bei vielen vielleicht auch noch der Groschen fallen muss. Am Ende gehen wir ja irgendwie dahin und wir wollen gewinnen. Und viele gehen aber irgendwie dahin und wollen schön spielen. Und wenn sie nicht schön spielen oder keinen Touch haben und nicht ihr A-Game spielen, dann bricht irgendwie für die immer gleich eine Welt zusammen. Und am Ende verlieren sie das Spiel, obwohl sie, wie du sagst, es vielleicht auch mit einem B-Game, C-Game vielleicht sogar hätten gewinnen können. Und wenn ich aber quasi einfach eher gucke, was kann ich tun mit dem, was ich zur Verfügung habe, das ist eigentlich der wichtige Punkt. Und ich sag, ich zitiere da immer Arthur Ashe, das ist der ehemaliger Tennisprofi, so heißt das Stadion bei den US Open, die gehen jetzt bald wieder los. Und da steht über diesem größten Tennisstadion der Welt, start where you are, use what you have, do what you can. Also immer guck, wo stehst du gerade, was steht mir zur Verfügung und damit mache ich das Beste. Und wenn das nicht mein A-Game ist, dann muss ich halt, wie du sagst, nach einer 26, 41 irgendwas gucken. Okay, komm, noch eine gute Aufnahme. Damit ich vielleicht wenigstens im nächsten Leg mit einem guten Rhythmus starte. Wenn es dann aber auf einmal, wie du es selber beschrieben hast, die 180 ist, die mich vielleicht in den Finish-Bereich bringt oder näher dahin bringt, dann bin ich auf einmal doch wieder da. Na, und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Finde ich sehr, sehr gut.
Ja, also wie wir es ja auch schon thematisch durch hatten, ne? wichtig ist halt, wenn es läuft, laufen lassen, wenn es nicht läuft, dann einzugreifen. Aber man muss halt wissen, wie man dann eingreift. Ne?
Ja.
Dass es nicht so viel ist, also gar nicht am Wurf oder so, sondern wirklich halt vom Kopf. Ne? Diesen Reset, den gibt es ganz oft, wie bei, das beste Beispiel ist Van Gerven mit den Socken einfach. Ne? Das ist der Klassiker, das sollte man kennen.
Ja. Genau.
Ja.
Absolut. Das ist es. Es sind ganz oft diese kleinen Dinge, mit denen man eingreifen sollte und nicht irgendwelche technischen Dinge oder sonst irgendwas. Aber vielleicht auch nicht immer mit der Erwartung reingehen, ich muss mein A-Game spielen, sondern einfach zu gucken, wenn es nicht da ist, was kann ich dann machen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das
kann ja auch schief gehen. Also so ist ein Reset,
ja,
kann
natürlich.
Ja auch schief gehen.
Klar.
Ich kann mir auch die Socken hochziehen und danach werde ich 26 und damit muss man dann klarkommen. Also es sind viele Faktoren.
Aber das ist ja das Harte im Darts.
Ja.
Ja. So aber am Ende, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, am Ende machst du ja irgendwie immer das, was dir die größtmögliche Wahrscheinlichkeit oder Aussicht gibt, mit der nächsten Aufnahme, mit den nächsten Darts was Gutes zu machen. Du hast ja nie eine Garantie, ich mache das jetzt und checke oder werf 180, aber du versuchst halt irgendwie die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Und das ist im Endeffekt. Ich möchte noch über einen wichtigen Punkt mit dir vor allem sprechen. Und zwar hast du ja eine ziemlich krasse Veränderung auch hinter dir. Das heißt, du hast dich an einem Punkt zu etwas entschlossen, was viele nicht unbedingt machen oder machen wollen oder vielleicht auch nicht schaffen. Und Thema ist im Endeffekt, du hast irgendwann für dich entschieden, ich will ohne Alkohol Darts spielen, richtig?
Ja, so ist es. Also jetzt.
Wie kam das? Warum? Wie sieht's aktuell aus? Was sind deine Erfahrungen? Bereust du die Entscheidung? Wie stehst du zu der Entscheidung?
Ja, also ich habe Anfang des Jahres jetzt aufgehört, Alkohol zu trinken.
Aber ich glaube auch halt komplett sogar, oder? Hast du mal gesagt, oder? Also nicht
sogar,
nur beim Dart,
also
sondern...
Komplett hatte ich. Ich habe jetzt mal wieder auf einer Feier, aber...
Ja gut,
okay. Hält sich im Rahmen, ne? Also ich sag mal so, durch so eine Pause, dann ist das auf jeden Fall einfacher, Nein zu sagen.
Da geht auch nicht mehr so viel rein dann.
ist halt einfach sowas, was super gesellschaftlich ist, ne? Und so ist es ja beim Dart halt einfach immer geblieben. Ich bin halt aus der Kneipe, ne? Ich habe es auch so kennengelernt früher. Dementsprechend war das schon immer ein Thema. Es war immer dabei und hat sich auch nie geändert. Aber hat mich natürlich auch jetzt rückblickend betrachtet, sage ich mal, auch ein Stückweise abgehalten, schon damals mal jetzt wie am Samstag zum Beispiel so ein Turnier auch zu gewinnen, zu ziehen. Ne?
Okay.
Weil für mich war das so, irgendwann war ich halt platt. Irgendwann war ich fertig im Laufe des Tages.
Okay.
Bei 10 Stunden Turnier, da macht irgendwann der Körper auch nichts mehr mit. So.
Ja.
Und vor allem, was mich genervt hat, war dann am nächsten Tag ging es mir auch nicht so toll immer.
Ja.
Ne? Ja, für mich die Entscheidung getroffen, nicht mehr zu trinken. Gar nicht aber tatsächlich aufs Dart bezogen, sondern eher privat dann auch gesagt, ich möchte jetzt einfach mal hier 26, ich lebe jetzt mal gesund. Und hab dann einfach vom einen auf den anderen Tag auf, sag ich mal, bin ja kein Alkoholiker, ich habe mich
ja
jetzt nicht unter der Woche mit Alkohol betrunken oder was auch immer.
Ja.
Aber es war halt einfach bei den Dart-Turnieren auch immer gang und gäbe und war immer dabei, ne? Und hab halt gesagt, ich mach's jetzt nicht mehr. Ne? So. Mhm. Und hab dann die Q-School mit 360er Schnitten beendet. Wusste aber schon, dass sowas passieren kann im Vorhinein. Hab mich dementsprechend mental darauf vorbereitet. Und wusste aber, es geht weiter. Ne? Also ich hab dann gesagt, ich spiel jetzt weiter und der Switch wird kommen. Weil es ist nur die Nervosität an Bord im Endeffekt, die mir das ja genommen hat. So, ich bin ja nicht schlechter im Dart, wenn ich jetzt keinen Alkohol trinke. Und habe dann tatsächlich mal eine Phase gehabt, wo ich auch wieder mehr trainiert habe, einfach um das reinzukriegen. Ne? Auch das Nüchterne dann auch umzusetzen auf den Turnieren, sage ich mal. Ne?
Ja.
Und gespielt, immer besser und irgendwann erkannt, dass es halt nicht eben das stumpfe Werfen ist, sondern alles eigentlich oben stattfindet im Kopf. Und seitdem, oder wenn man sich damit beschäftigt und sich da ein paar Sachen klar werden, was jetzt nicht unbedingt nur was mit dem Dart zu tun hat, sondern man muss generell klar sein, ne? Man muss sein Leben, sage ich mal, im Griff haben, um auch das so zu machen, sage ich, weil es halt anstrengend ist. Es ist einfach mental anstrengend und wenn man zu viel anderes noch im Kopf hat, dann ist es, glaube ich, so nicht möglich in dem Ausmaß, das so konzentriert. Also so konzentriert zu bleiben einfach, ne? Also ich rede jetzt gar nicht von mir, sondern ich rede im Generellen, ne?
Ja, ja.
Das ist einfach, habe ich für mich bemerkt, ist einfach nicht so der Weg und ja. Lief auch ganz gut, ne? Sag ich mal. Also die Veränderung.
Absolut.
Vorher bin ich dann immer, habe ich auch dann 80er Schnitte gespielt, mal 70er Schnitte, 80er auf im Turnier, Viertelfinale raus. Ja, super, schön. Tag wieder vorbei. Am Ende voll Kopfschmerzen, nach Hause, konnte nicht selber fahren, super.
Ne? Ja, ja. Und jetzt
was jetzt war? Jetzt fahr ich auf ein Turnier, fahr hin, spiel selbst, spiel gut, bleib den ganzen Tag konzentriert, werf 4 Monate danach, habe ich dann im Halbfinale den Neuner geworfen, da warst du ja auch direkt dabei, sage ich mal.
Ja.
Also nicht in der Halle, aber hast du ja mitbekommen.
Ja.
Und das wurde mir danach der SK, also nüchtern im Halbfinale, Neuner, ist vollkommen irre eigentlich.
Ja.
Wenn man das so mit der Dart-Bubble betrachtet, ist also...
Du hast quasi da diesen Flow geschafft, ohne das, was viele ja durch Alkohol versuchen. Ne? Die versuchen sich ja durch Alkohol irgendwie in den Flow zu bringen, um diese, was du selber beschrieben hast, diese Nervosität, die dann natürlich vielleicht mehr da ist, wenn ich keinen Alkohol trinke. Die so ein bisschen rauszunehmen, aber hast im Endeffekt auch geschafft, ohne den Alkohol da reinzukommen, ne?
Ja, also irgendwie, ich krieg's auch, merk das jetzt auch viel aktiver, beziehungsweise ich habe eher so, das fühlt sich so an, als könnte man es kontrollieren, was natürlich nicht so ist, ne? Aber ich hab so das Gefühl, ich kann jetzt, wenn ich ans Board gehe, sagen, ey, jetzt bist du da, ne?
Mhm.
Funktioniert natürlich nicht immer.
Ja, ja.
Aber in manchen Momenten funktioniert es einfach, ne? Wenn ich mir sage, ey, du musst jetzt dein bestes Spiel spielen, dann kriege ich aber auch außenrum nichts mehr mit.
Ja.
So, und das kann ich aber halt jetzt einfach so aus der Konzentration heraus machen und nicht mehr nur, weil ich mir jetzt 5 Bierchen reingestellt habe, sage ich mal. Ne?
Ja.
Den Kopf aber aus.
Du sagst schon, das ist schon auch ein Prozess, dem man ein bisschen Zeit geben muss, oder?
Auf jeden Fall. Also es muss, sage ich mal, die Jugendspieler jetzt aktuell, die trinken ja eh keinen Alkohol, ne? Die dürfen gar keinen Alkohol trinken, die sollen das auch schön lassen, das ist auch gut so.
Ja.
Aber ich sag mal jetzt aktiv vom Alkohol weg, wenn ich jemand bin, der auf jedem Turnier halt viel Alkohol getrunken hat, es ist natürlich ein Prozess. Also du spielst nicht vom einen auf den anderen Tag dann jetzt im Turnier jedes Spiel deinen Schnitt wieder wie vorher, weil es einfach was anderes ist. Du bist vom Kopf ganz anders da. Dein Kopf ist viel aktiver. Du musst den Kopf ganz anders, sage ich mal,
beschäftigen auch, ne?
Ja. Mhm. Also es braucht seine Zeit, aber ich hatte da mit Maximilian Czerwinski auch schon oft drüber geredet früher. Es ist halt einfach, der hat mir auch gesagt, wenn du aufhörst damit, es braucht seine Zeit, irgendwann spielst du gut, irgendwann gewöhnst du dich da dran, an diese Momente, ne, in den Drucksituationen da zu sein, auf den Turnieren. Ja. Auf der Bühne mal zu stehen da, ne, und sowas, da gewöhnt man sich dran. Und das ist wirklich so, ne, also.
Ja, cool.
Es ist halt einfach, man gewöhnt sich dran, man ist lockerer und man kann dann den Flow einfach laufen lassen und trotzdem noch abends heimfahren.
Das ist sehr gut. Guter positiver Nebeneffekt, glaube ich. Also.
Ja, auch das, ja.
Wenn, ich weiß, es gibt viele, die das auch gerne wollen würden, aber Angst in Anführungszeichen vor dem Schritt haben, weil sie Angst haben, schlechter zu spielen. Ne? Viele sagen auch, ich trinke, damit ich besser spiele. Ohne Alkohol kann ich ja einfach nicht so gut spielen. Hast du einen Rat, wenn jetzt welche zuhören und sagen, ich will das auch schaffen?
Also ich habe einen Rat. Eine Phase raussuchen macht keinen Sinn, weil ich habe es auch direkt zu Q-School gemacht. Es macht keinen Sinn. Ja, du musst da eh durch. Die Turniere sind eh das ganze Jahr und je schneller du dich konzentrierst darauf, das zu wollen, desto schneller wirst du es auch hinkriegen. Weil
stark.
Ja, es ist das, wie gesagt, Dart ist schon Sport. Sport ist viel Wille auch, vor allem ja. Dart, weil Dart ist Mentalsport. Und ja. wenn ich will, kann ich extrem viel erreichen. Und das ja. ist einfach so. Und das auch in dem Fall.
Ja, und deswegen fand ich das auch so spannend, dass du heute hier bist, weil du aus dem Darts diesen Schritt gemacht hast und positiv davon berichten kannst. Und ich habe auch noch das im Kopf, natürlich den Neuner, den du damals da gespielt hast und da im Halbfinale warst. Aber kann mich auch daran erinnern, dass du Anfang des Jahres auch ein Challenge-Tour-Wochenende hattest und ich glaube kein Spiel unter 80 auf einmal hattest oder vielleicht eins war unter 80, aber warst trotzdem bei 77, 78 und die anderen waren alle irgendwo bei 80, 81, 82 und das einfach übers Wochenende konstant diese Averages spielen können, wo ich einfach zu Hause gesessen habe und gedacht habe, geil, und der Junge hat das jetzt geschafft, nach dem erstmal Q-School down, aber bewusst gesagt, ich mach da weiter, das ist der richtige Weg und hast da dann diese für dich persönlichen Erfolge einfahren können. Du hast trotzdem die Challenge Tour kein Turnier gewonnen, aber das liegt am Ende auch daran, dass da halt einfach brutale Spieler mit rumlaufen. Man muss ja immer aufs eigene Ergebnis gucken und das war einfach von der Konstanz her, glaube ich, eins deiner besten Wochenenden. Korrigier mich, wenn's anders ist, im Vergleich zu den Jahren davor.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt auch so, Gott sei Dank gibt's Internet, man kann ja sich alles angucken. Ne? Mhm. Also ich habe ja auch die DevTour 24 und 25 gespielt.
Ja.
Und die Next Gen ja auch ein bisschen. Und wenn ich da die Sachen vergleiche, ist das schon ein Riesenunterschied, was die Konstanz angeht. Ne? Also das merkst du und das siehst du und das will ich aber jetzt auch gar nicht nur sagen, es ist nur der Alkohol, sondern es ist einfach eine komplette Entwicklung natürlich ja. auch. Ne? Also ich würde jetzt gar nicht sagen, es sind 2 Jahre. In 2 Jahren wird man älter, man hat private Sachen, die sich ändern. Ne? Also es ist viel, viel.
Sie haben dein ganzes Mindset irgendwo auch verändert dahin.
Eben genau. Das ja auch. Ne? Also ich sag mal so, ich spiele jetzt gerade vielleicht auch so gut, weil ich die Sachen oder die Turniere endlich mal auch ernst nehme, also wirklich ernst nehme. Ne? Also man ja. sagt vielleicht immer, ja, ich nehme das ernst, das ist ein wichtiges Turnier, aber im Endeffekt setze ich mich da hin und trinke trotzdem dann meine 5 Bier.
Ja.
Dann kannst du mir ja nicht erzählen, dass du das ernst nimmst.
Ja.
Nee, ich meine, dass ich das jetzt wirklich ernst nehme und vom Kopf, ich fahre da hin und sag mir, ey, du gibst dein Bestes und kommst so weit, wie es geht. Im besten Fall gewinnst du das natürlich, aber ich setze mir jetzt kein festes Ziel, sondern ich sage, ne, du kommst so weit, wie es geht. Und das finde ich ist auch das Beste, was man machen kann, weil feste Ziele setzen, am Ende wirst du enttäuscht.
Ja.
Ist nie gut.
Ja. ja, verstehe ich. Auch da, es gibt die Leute, die brauchen das Ziel, ne? Also ich weiß es so von, was weiß ich, Novak Djokovic geht in ein Turnier rein und sagt, ich gewinne das Turnier. Aber das ist auch typabhängig, ne? Also das ist nicht jeder ist aus so einem Holz geschnitten. Das ist auch Sachen, die muss man selber rausfinden. Und ich persönlich wäre auch einer, der sagt, kümmere dich erstmal um die nächste Runde. Hol da das Maximum raus, weil das ist immer die Voraussetzung für die nächste Runde. Und dann brauchst du am Anfang noch nicht über das Finale nachdenken. Aber auch das muss man am Ende irgendwie selber so ein bisschen rausfinden. Ich habe damals schon mal in dem Podcast ganz am Anfang, 4. Folge oder so, schon mal über das Thema Alkohol gesprochen. Ich will aber gar nicht jetzt nur auf dem Thema Alkohol rumreiten, sondern ich möchte eigentlich, bevor wir zu unserer Takeaway-Frage kommen, dich noch etwas fragen, weil du mitten in der Szene ja drin bist. Siehst du im Darts Potenzial noch zur Veränderung? Glaubst du, Darts muss, sollte sich in irgendeinem gewissen Bereich verändern? Oder ist alles super, so wie es ist und soll einfach genauso weiterlaufen? Was denkst du über Darts allgemein, mitten aus der Szene raus?
Schwierig. Ich finde, das muss man noch mal ein bisschen differenzieren zwischen lokalen Turnieren,
dem
DDV, der PDC, den größeren Turnieren.
Wir gehen jetzt mal zur PDC. Gehen jetzt mal auf PDC-Ebene, so sagen wir mal schon die professionellere Ebene.
Ja. Würde ich sagen, der Kalender ist halt einfach zu voll. Mhm. Also gut, wenn man jetzt nur die PDC spielt, sage ich mal, und sage ich mal auch nur die Challenge Tour, dann ist es sehr wenig. Ja, dann hast du 5 Wochenenden im Jahr. Aber das, was da alles dranhängt für den Rattenschwanz, was da alles mitkommt, ne, weil wenn du die Challenge Tour spielst, dann spielst du als Deutscher im Normalfall auch die Next Gen. Das sind auch nochmal, glaube ich, 8 Wochenenden, die dazukommen. Dann, wo du immer natürlich alles hast, ne, du hast Hotel, Reise, blablabla, alles.
Ja.
Und für das, was da genommen wird an Startgeldern und auch wie viel Startplätze frei sind da, ne? Ich finde, da sollte irgendwie ein bisschen mehr für die Spieler gemacht werden. Sei es in Form von vielleicht Rabatten bei Hotels oder was auch immer, ja.
Ja.
Aber wenn man da nach England muss und hier, sag ich mal, die PDC auch in Deutschland, ich finde, es sollte Hotels geben, wo es einfach ein bisschen oder irgendeine Form von den Spielern
Unterstützung
noch ein
bisschen
was zu, genau, Unterstützung, weil, sag ich mal, jetzt auch auf der Pro Tour, klar, du hast kein Startgeld bei den Turnieren, aber du hast die ganzen Reisekosten. Wenn du dahin fliegst und kein Spiel gewinnst, gehst du mit null da raus.
Mhm.
Das finde ich, ist schwierig bei einer Profitour, wo die Leute teilweise halt auch davon leben oder alle eigentlich davon leben wollen, weil es ist gar nicht anders machbar. Du kannst nicht 3 Turniere unter der Woche spielen und dann noch Vollzeit arbeiten.
Ja.
Funktioniert einfach nicht. Da finde ich, muss einfach eine Lösung in Form von Antrittsgeld oder was auch immer her.
Ja.
Ne?
Ja.
Nicht bei der Challenge Tour oder was, aber bei der Pro Tour sollte sowas sein, ne? Weil ich finde, es ist auch viel und das ist auch, was dann mental dich wieder angreift und dich nicht zu deiner Bestform bringt, ne? Weil alles, was Außenfaktoren sind, was negativ ist, schränkt dich auch in gewisser Weise vom Spiel ein, ne?
Absolut. Ja, ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich habe auch so, aber das ist in vielen Sportarten so, aber im Darts finde ich es extrem, gerade weil jetzt eigentlich die Preisgelder ja auch gestiegen und teilweise, wenn wir jetzt WM gucken, explodiert sind, wodurch die Weltrangliste ja völlig durcheinander gewürfelt wurde, sage ich mal, was die Abstände vorne vor allem angeht.
Ja, auch das.
Aber du klopfst halt oben mit 500.000, mit einer Verdopplung für den ersten Platz drauf. Und unten ist es verhältnismäßig wenig bis Pro Tour, erste Runde gar nichts.
Ja, so ist es.
So ungefähr. Na, und das ist so, ich finde auch, wenn du den Schritt geschafft hast, Tourcard zu haben, das heißt, du bist eigentlich jetzt Profi, weil du für die Profitour berechtigt bist und musst aber arbeiten. Und dann finden die Turniere aber auch noch unter der Woche statt, wo die meiste Zeit deine Arbeit eigentlich stattfindet. Das heißt, du brauchst ja auch noch einen Arbeitgeber, der dich loslässt für, was weiß ich, so und so viele Wochen, find erst bei den Arbeitgeber und das ist super schwierig. Also da muss es irgendwie die Möglichkeit geben, dass der dann auch sagen kann, okay, ich nutze jetzt auch die 2 Jahre und guck, was da geht, weil ich weiß, ich kann zumindest irgendwie die Kosten decken. Ja?
So klar, ist es, ne?
Gewisse Spieler Sponsoren, aber auch da, die halt anfangen, die haben jetzt noch nicht die Sponsoren, die dich jetzt davon deswegen leben lassen. Ja?
Ich finde halt aber auch, ein Sponsor sollte nicht dafür, sag ich mal, nur dafür da sein, die Kosten zu decken. Also ein Sponsor,
der ist eigentlich der Goodie.
Der entlohnt dich dafür, dass du für den Werbung machst. Und das sollte dann nicht nur, um deine Kosten zu decken sein. Du sollst auch schon, wenn dann, davon was haben.
Ja, ja.
Und das,
absolut.
Das kriegt man halt einfach viel mit, dass das halt eben nicht der Fall ist. Ne?
Ja,
leider.
Ja. Und das ist aber, wie ich gesagt habe, in vielen Sportlern, ich kenne es im Tennis auch so, wenn du nicht Top 100 in der Welt bist, kannst du im Tennis auch kaum von leben. Außer du machst in der heutigen Zeit Social Media oder sowas und bist da einfach gut unterwegs, aber das ist auch ja eigentlich dann nicht dein Kerngeschäft.
Ist und auch was anderes, ne?
Ab vorne Top 20, die sind Multimillionäre. Na, und das ist dann so, ja, da könntest du eigentlich den Unterbau ein bisschen besser aufbauen, dass vielleicht zumindest die Top 200 davon schon leben kann, weil du hast, wie du sagst, dieses ganze Reisen und so weiter und so fort.
Ja.
Ich krieg das ja auch mit von den Spielern, die ich auf der Tour auch betreue, die nehmen sich gar nicht das Spielerhotel, weil das Spielerhotel meistens teurer ist, wie wenn sie sich ein Airbnb oder sowas nehmen. Und das sind so Dinge. Da hast du definitiv einen Punkt, ja.
Ich denke aber, dass sich da auch noch ein bisschen was tut vielleicht, weil ich verstehe es nicht, ne? Der Dartsport ist seit 10 Jahren so doll im Wachstum. Es ist wirklich unfassbar. Also das Niveau auch auf den Turnieren jetzt, sei nicht nur die PDC Next Gen und was auch immer, sondern auch auf so kleinen regionaleren Turnieren, das Niveau steigt so schnell. Also auch die Jugendspieler, ich habe jetzt auch wieder am Samstag da, wo ich 3-1 hinten lag, war gegen den Jugendspieler.
Mhm.
Und da stehst du dann auch, liegst 3-1 hinten und denkst dir, was passiert hier?
Ne? Ja, ja.
Aber hab mich ja dann irgendwie gefangen.
Ja, ja. Da hast du deine Erfahrung nochmal ausgespielt gegenüber der Jugend.
So ungefähr, genau. Nee, ich weiß auch nicht, was da los war. 12,
aber
15,
das,
17.
Ich kann es dir aus dem Tennisbereich sagen, das hält nicht lange an. Ich habe immer auch so die paar Young Guns, die habe ich dann mit meinen 25, 30 war auch noch in Schach gehalten, aber irgendwann sind die so gut, dass sie dich dann auch wegballern. Ja, hast du vollkommen recht und ich glaube, deswegen frage ich auch gar nicht hinsichtlich, warum ist das im Darts noch nicht die Sache, sondern ich sehe das auch eher, Darts kommt ja jetzt gerade eigentlich erst so richtig. Ja, Darts ist gerade mitten in so einem Boom, würde ich sagen, und entwickelt sich immer weiter, wird größer, kommt aus einer Nische, sage ich mal, raus. Und ich finde Veränderung in so einer Sportart auch nicht schlimm, bitte?
Gefühlt sagt man das jedes Jahr.
Ja, aber es wird auch jedes Jahr mehr und besser. Und ich habe ja, guck dir allein die Entwicklung von, also WM von 500.000 auf Millionen beim Sieger, siehst du ja, was andere Sponsoring-Power und Aufmerksamkeit auf einmal dahinter steht. Mhm. Und das wird jetzt, glaube ich, nicht automatisch abreißen. Durch Littler hast du, wie du selber gesagt hast, viele Jugendliche, die kommen und dadurch die Leistungsdichte enger machen, weil einfach viel, viel mehr Spieler da sind, die gut spielen können. Und deswegen finde ich Veränderungen auch nie schlimm, sondern eher gut. Jeder Sportart gibt es Veränderungen.
Ja,
Tennis hat sich, entwickelt sich auch irgendwie ständig weiterentwickelt. Gut, wir kommen mal langsam zum Ende. Wir quatschen uns
überzogen,
hier,
ne?
Wir quatschen uns hier in Rage, ja. Zu zweit labern wir immer relativ viel. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik. Das praktische Takeaway, und das würde ich, wie immer, wenn ich einen Gast habe, gerne meinem Gast, in dem Fall dir, Olli, übergeben. Hast du etwas, einen Tipp, ein Spiel, was auch immer, irgendetwas, was die Community aus der heutigen Folge mitnehmen kann?
Ja, weiß ich jetzt nicht wirklich, ne, ob die was mitnehmen können. Also mein Tipp, was ich oft mache, ist daheim einfach, wenn ich jetzt, um nochmal auf dieses Vielspielen zu kommen, wenn ich jetzt eben nicht gerade oder nur mal kurz testen will, macht's heute Bock, macht's keinen Bock, stelle ich mich einfach hin und werf 3-4 Legs 501 aus dem Kopf und da merke ich schon, ob die gut sind, wenn ich jetzt, sage ich mal, 100, 140 reinkomme. Ne?
Ja.
Und dann direkt am Anfang 16 Darts, 19 Darts spiele, ne? Dann spiele ich entweder noch ein bisschen weiter oder halt nicht. Deswegen mein Takeaway, spielt 501 aus dem Kopf. Da könnt ihr rechnen
super
lernen. Da könnt ihr gar nicht unbedingt den Average im Kopf haben, sondern zählt Darts.
Sehr gut.
Ich spiele halt oft dann auch, wenn ich länger bin, dass ich dann quasi einfach im Kopf Best of 7 unter 18 Punkt mir über 18 Darts verloren und dann ist das schnell erledigt, ohne dass ich mir hier irgendwie großartig was aufbauen, anmachen muss. Und
sehr schön. Cooles Ding. Sehr gut. Gerade auch fürs Rechnen und Konzentration förderst du dadurch auch. Sehr schön. Ich danke dir. Ein ganz neuer Takeaway. Den hatten wir noch gar nicht. Perfekt. Sehr gut. Dann bleibt mir eigentlich am Ende nur noch zu sagen, ich möchte euch auf zwei Dinge aufmerksam machen. Punkt Nummer eins. Wir nehmen heute an einem Dienstag auf. Ihr hört die Folge am Mittwoch, wahrscheinlich am Donnerstag, 27.8. ist mein neues Webinar. Auch da habe ich diesmal mal wieder einen Gast dabei, eine Kinesiologin, die uns ein bisschen was über das Unterbewusstsein erzählen kann, dass ihr nicht das immer nur von mir hört, sondern das auch von jemand anderem, die sich wirklich tagtäglich mit dieser Sache beschäftigt. Wenn euch das interessiert, meldet euch noch an. Ihr findet den Link wie immer in den Shownotes oder bei mir auf dem Instagram-Profil. Auch wenn ihr das verpasst habt, weil ihr jetzt die Folge später hört, ihr könnt euch immer noch die Aufnahme sichern, indem ihr einfach mir Bescheid sagt. Und das Zweite ist, ich bin am Samstag in Bad Salzuflen bei den My Dart Coach Championships. Das heißt, wenn ihr mich seht, sprecht mich an. Für mich ist es immer schwer, die Leute alle zu erkennen bei so vielen Leuten. Ihr erkennt aber mich, weil ich werde entsprechend ein T-Shirt tragen, was man nicht verpassen kann. Wenn ihr mein Face nicht erkennt, dann erkennt ihr es irgendwie am T-Shirt. Sprecht mich an, traut euch, wenn ihr wollt, und dann quatschen wir über was auch immer wir wollen. Genau deswegen bin ich da. Sehe ich dich eigentlich am Samstag, Olli?
Ich spreche dich dann auch einfach
okay,
mal an.
Okay, sprech mich an, sehr gut. Perfekt, sehr schön. Ich liebe es. Olli, zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, danke. Das war cool. Wir haben jetzt fast eine Stunde wieder geredet. Das ist fast doppelt so viel, ich das hier normalerweise mache. Aber das ist, glaube ich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gar kein Problem. Von daher einfach vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, kein Problem. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, konntest du ein bisschen was erzählen, was vielleicht nicht ganz unnötig war. Ne?
Das glaube ich nicht.
Was ein bisschen interessant war.
Ja.
Und ja, dann sehen wir uns am Samstag, würde ich sagen. Ne?
Sehr gut, sehr schön. Ich hoffe, wir sehen ganz viele von euch, Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Haut unten in die Tasten, in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob ihr noch eine Frage an Olli habt, dann werde ich ihm die am Samstag stellen. Und ansonsten, ihr wisst, was nächste Woche wieder los ist. Nächste Woche gibt es gleich wieder die nächste Folge auf die Ohren. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius, Postproduktion und Hosting KissTalk Media.